ARD.
Haben da angefangen, einfach so Fischfotos, Fangfotos hochzuladen. Anfangs ohne Gesicht, weil uns das ein bisschen peinlich war. Die meisten wussten ja, dass wir angeln gehen, aber trotzdem halt so ein Instagram-Kanal nur mit Fischbildern hochzuziehen, das war schon sehr merkwürdig. Wie Willi es jetzt selbst formulieren würde, ja, bei den Mädels kam das auch nicht so gut an.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angebissen, ihr Harzer Roller, wie ihr da uns hört, uns seht. Mein Name Frieda Rössler, ihr seid bei Angebissen, eurer Tankstelle für gute Angelgeschichten. Erik hat es leider nicht geschafft, der war verhindert. Wie soll es auch anders sein, aber so spielt manchmal das Leben. Aber Leute, ich bin mal wieder unterwegs. Ich habe das RBB-Sendegebiet verlassen, also ich bin weder in Berlin noch in Brandenburg. Ich bin in Niedersachsen. Und wenn ihr jetzt denkt, Niedersachsen, ja, das ist ja Norddeutschland und da gehört ja auch schön die Nordsee mit dazu, schon mal falsch. Ich bin nämlich ins Gebirge gefahren, in den schönen Harz. Ganz liebe Grüße vorab erstmal an Glimmi, den haben wir nämlich vor 3 Jahren hier besucht. Aber ich bin jetzt nicht auf der Ostseite vom Harz, sondern ich bin auf der Westseite vom Harz. In der Nähe von Goslar in Clausthal-Zellerfeld und auch nicht dort direkt, sondern noch in einem kleineren Ort. Denn ich habe Harzfishing bei mir oder besser gesagt, ich habe mich bei Harzfishing eingeladen und zwar bei Max Guder. Grüße dich.
Grüß dich, mein Lieber. Sehr schön, dass ich hier heute dabei sein darf. Wir haben hier eben gerade schon unser Tonstudio professionell aufgebaut in der Möglichkeit hier direkt mitten am See. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt hier eine schöne Podcast-Folge für euren Podcast aufnehmen können.
Ich freue mich auch sehr, dass du mich hier eingeladen hast. Das ist ja bei Harzfishing auch so, das sind eigentlich auch 2 Leute, nämlich Max Guder und Willi. Jetzt habe ich den Nachnamen von Willi vergessen.
Willi Abel.
Willi Abel, genau. Da gibt es, glaube ich, nachher, wenn wir uns über eure Angelgeschichte unterhalten, auch ein, zwei Köder-Stories zu Willi. Ich habe mich natürlich dementsprechend vorbereitet. Was ich natürlich bezaubernd finde, dass wir hier an einem Teich, es ist ein Teich, ne? an einem Teich genau. Sitzen, der ursprünglich mal für den Bergbau genutzt und benutzt wurde. Das Haus deiner Eltern, wo du aufgewachsen bist, ist Sichtweite, sind es 500 Meter überhaupt?
Etwa, ja.
Und an diesem Teich hier bist du anglerisch groß geworden.
Ja.
Wir waren gestern hier schon mal, haben mal kurz angeangelt. Es war fantastisch, kann ich nur sagen.
Definitiv, das war ein sehr cooler Start.
Und wir sitzen jetzt wirklich in so einem typischen Harzer Nadelwald. Es sind sogar ein paar Nadelbäume übrig. Der Borkenkäfer hat hier ein paar stehen lassen. Fußläufig, also 5 Meter, dann würden wir hier reinfallen, ist dieser Teich. Die Sonne steht recht hoch, es ist strahlend blauer Himmel. Wir zeichnen Ende April auf, es ist ja Mai, wenn diese Episode rauskommt. Das heißt, die Raubfischsaison ist im vollen Gange. Und ich habe mir natürlich gedacht, Mensch, Max ist bestimmt ein Guder. Genug Namenswitze jetzt, die macht man nicht. Aber du hast mir erzählt, hier gibt es eine Menge zu bequatschen, weil der Harz hat wirklich sehr viel zu bieten. Und als erstes würde ich natürlich von dir wissen, du hast mir gesagt, es gibt das berühmte Harzer Trio. Das hat nichts mit Wurst, Käse oder Steinen zu tun.
Nee, das stimmt. Also der Harz hat eine Menge zu bieten, nicht nur rein landschaftlich, sondern eben auch fischereitechnisch eine Menge zu bieten. Wir befinden uns jetzt hier gerade am Oberharzer Wasserregal. Und dieses Wasserregal, wie du selbst eben gerade schon angesprochen hast, wurde für den Bergbau damals angelegt. Also wir müssen hier zeitlich so 300, 400 Jahre zurückgehen, denn da wurde der Harz wirklich besiedelt, um Bergbau betreiben zu können. Hier im Mittelgebirge hatten wir hier ziemlich hohe Erzvorkommen und um dieses Erz von Untertage nach oben fördern zu können, brauchten wir Wasserkraft. Und deshalb haben wir hier ganz viele solche Teiche angelegt. Wer sich von euch fragt, wo liegt die Unterscheidung zwischen Teich und See eigentlich? Teich ist der Begriff für einen See, der künstlich angelegt wurde und meist eine Dammkante aufweist. Und an einem dieser wunderschönen Teiche sitzen wir hier gerade und werden uns hier heute mal darum kümmern, in der Praxis ein Harzer Trio an den Haken zu bekommen. Und dieses Harzer Trio ist die Mission, eine Forelle zu fangen, einen Barsch zu fangen und wenn möglich auch noch einen Hecht zu fangen. Also sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, ob wir das Ganze schaffen. Ja, aber so viel erstmal zum Harzer Trio.
Harzer Trio, genau. Was mich ja so ein bisschen überrascht und ehrlich gesagt auch fasziniert, ist, dass du hier wirklich sehr viel Fisch hast in den Gewässern. Na klar, die Salmoniden, ich denke mal Regenbogenforelle, Bachforelle. Gibt es auch Saiblinge hier?
Aber sehr selten.
Sehr selten.
Das ist schon.
Wie sieht es aus mit jetzt fällt mir der Name nicht ein, Grayling ist es auf Englisch.
Esche.
Esche, genau.
Esche gibt es im Harz auch, jetzt weniger hier im Oberharzer Wasserregal, also die findet man in den Fließgewässern. Ist auch schon sehr, sehr selten, aber es gibt sie durchaus in manchen Gewässern.
Genau, und trotzdem hast du teilweise in den Gewässern, teilweise im Prinzip einmal über den Damm und zu einem anderen Teich, trotzdem Barsch und Hecht. Also woher kommt das? Also, oder anders gesagt, wie cool ist das denn?
Ja, das ist auf jeden Fall super, super cool. Tatsächlich ja, wurden diese Gewässer hier jahrelang halt gar nicht so fischereitechnisch bewirtschaftet, wurden früher sehr wohl befischt von den Bergleuten. Und damals halt auch einfach auf alle Fische, die sich hier irgendwie angesammelt haben. Manche dieser Gewässer haben halt von Natur aus einfach einen Forellenbestand beinhaltet, weil die eben natürlich logischerweise von Bächen gespeist werden. Und da befindet sich dann die klassische Harzer Braunforelle drin. Das ist nämlich der Begriff für die Ursprungsform der Bachforelle, die hier existiert. Und diese Bachforellen, diese Braunforellen haben sich dann eben natürlich auch in den Gewässern hier ausgebreitet. Allerdings gibt es natürlich auch manche Gewässer, wo dann durch Entenflug und so weiter und so fort sich Hechte und Barsche angesiedelt haben. Und dementsprechend gibt es manche Salmonidengewässer und manche Mischgewässer. Und so sind die ganzen Gewässer hier oben auch kategorisiert. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend, weil man hier eben einfach eine unfassbare Artenvielfalt innerhalb von wenigen Metern zu Fuß erreichen kann.
Ja, faszinierend, wunderbar. Und es gibt auch gute Größen von Barsch und Hecht, habe ich zum Beispiel auf eurem Instagram-Profil gesehen.
Ja, das stimmt definitiv. Also es gibt hier definitiv schöne, schöne Angelmöglichkeiten und auch der ein oder andere kapitale solche in diesen Gewässern rumschwimmen. Das ist wohl so.
Jetzt sind wir ja in Deutschland. Deutschland zeichnet sich ja auch gerade, sagen wir mal, in der Angelszene durch Föderalismus aus. Also jedes Bundesland, gefühlt mit jeder Kreis, hat seine eigenen Angelgesetze. Mhm. Wie ist das hier bei dir geregelt? Also mit Gastkarten, überhaupt mit Angelvereinen, ist das sehr restriktiv oder sagst du, wenn man da einmal ein bisschen durch ist, dann kennt man sich aus, weil du warst oder bist ja auch Jugendwart bei dir im Angelverein.
Richtig, das stimmt, ja. Tatsächlich ist die Vereinsmeierei, nenne ich sie hier gerne, schon sehr existent. Also allein um hier in dem Wasserregal in allen Gewässern angeln zu dürfen, müsste man in irgendwie 7 oder 8 Vereinen drin sein. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Tatsächlich haben es aber die Gastangler recht einfach. Es gibt hier nämlich eine recht schöne, entspannte Gastkarte. Man kann hier einfach die online erwerben oder auch in der Touristinformation erwerben und kann hier dann einfach schön angeln gehen. Meist ist hier die Angelsaison, sage ich mal, von Anfang Mai realistischerweise bis hin zum Ende Oktober. Und da kann man hier dann auf jeden Fall seinen Spaß haben, wenn man hier im Familienurlaub ist oder sowas. Ja, oder halt auch, wenn man da drüben aufgewachsen ist.
Kommen wir ganz kurz zurück nochmal zum Harzer Trio. Welcher dieser drei Fische ist denn dein Lieblingsfisch und warum?
Naja, also früher war es auf jeden Fall die Forelle und das hat sich dann irgendwann geändert. Tatsächlich habe ich auch hier gerade zum Beispiel auch in diesem Gewässer 4 auf Barsch früher geangelt und dann hat sich das nochmal verändert und dann ist es der Hecht geworden und auch geblieben. Ich weiß nicht, der Hecht hat für mich eine Wahnsinnsfaszination. Das ist natürlich der größte Fisch, den man hier in den heimischen Gewässern fangen kann. Jetzt unabhängig vielleicht von Karpfen, von der Gewichtsklasse her, aber ein Hecht ist ja schon einfach der größte Raubfisch, der hier auf jeden Fall rumschwimmt, da es hier keine Welse gibt. Und einfach diese Faszination von der Größe des Fisches und halt auch einfach dieser wirklich Apex Predator, der hier rumschwimmt und sich eben auch mal hier so eine Forelle schnappt. Also die Faszination ist einfach sehr, sehr hoch dafür, dass es einen Fisch gibt, der hier wirklich diese Gewässer komplett dominiert. Einfach aufgrund dessen, weil er so groß ist, weil er so einen ausgeprägten Jagdinstinkt hat. Und das hat mich irgendwie dann total gefesselt.
Hängt es vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man ja ich sag mal, eine technische Entwicklung nimmt, wenn man, je länger man angelt, umso besser wird man ja. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, eine Forelle fängst du irgendwann, da brauchst du jetzt nicht so viele Skills, vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Skills für einen Barsch und so ein Hecht, wenn du Glück hast, schießt darauf, aber wenn du es gezielt auf die größeren anlegst, muss man ja schon ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen technisch versiert sein. Hängt es vielleicht auch damit zusammen?
Ja, ganz, ganz sicher. Also ich sag mal, die Evolution oder meine persönliche anglerische Vita hat halt exakt an diesem Gewässer hier begonnen. Hier habe ich meinen allerersten Fisch gefangen.
Und, eine Forelle bestimmt.
Ja, eine Bachforelle auf Spinner. Und da war ich 2,5, 3 Jahre alt. Irgendwie sowas krass. Die Ecke. Also ich angle schon seit über 20 Jahren. Und ja, dementsprechend hat sich das auch über die Jugendzeit sehr, sehr summiert. Also wir haben hier, also ich und Willi haben hier zusammen, wenn nicht tausende Forellen gefangen, in der gesamten Harzer Region. Und irgendwann, ja, ist man da auch einfach ein bisschen bedient mit. Man hat halt auch einfach alles gesehen, was die Gewässer so hergeben. Und dementsprechend kommt dann irgendwann die Evolution zu dem nächsten Fisch, den man irgendwie fangen kann. Man hat hier immer natürlich nebenbei auf Spinner mal einen Barsch gefangen, hat man sich ein bisschen mehr mit dem Barschangeln auseinandergesetzt, mal anzufangen zu twitchen, zu jiggen, irgendwie sowas. Und dann kam halt irgendwann wieder der Shift zu dem vermeintlich am schwierigsten zu fangenden Fisch hier in der Region. Ja.
Jetzt hast du Willi nochmal angesprochen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Willi kann heute nicht, er macht heute den Erik.
Ja, Willi ist leider gerade genau im Zahnmedizin-Examen und hat leider heute keine Zeit, aber naja, ich werde versuchen, ihn gebührend zu vertreten.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du von deinen ersten anglerischen Schritten erzählt, genau da, lass uns auch starten. Mit 2, 3 Jahren hast du hier deinen ersten Fisch gefangen, wow. Das heißt ja gefühlt, du bist ums Angeln ja gar nicht herumgekommen, du hast ja gar keine andere Möglichkeit mit den Voraussetzungen vor deiner Elterntür.
Ja, das ist absolut so. Und tatsächlich bin ich damals halt auch mit meinem Vater, also mit der Familie losgegangen. Mein Vater hat sehr viel Fliegenfischen betrieben und hat dementsprechend hier auch die Gewässer unsicher gemacht. Und daher kam dann auch mein erster Infekt mit dem Angelvirus und der ist dann auch geblieben, dieser Virus.
Der ist erstaunlich, weil du bist 23 Jahre alt, ja. Angelst schon über 20 Jahre und wenn man so guckt in der Angelbubble, sei es, wenn ihr einfach mal Max Guder googelt, schwieriger Satz, merkt man, also ich zähle es mal ein bisschen auf, du hast mitgemacht beim YPC Bank 2024, also das ist ein Angelturnier von der Berliner Angelfirma Hecht und Barsch.de, das ist der YouTube Predator Cup. Du schreibst für die Fisch und Fang, das ist eine Angelfachzeitschrift. Du hast das Angelformat One Lure Challenge moderiert. Da ging es darum, dass verschiedene Angel- oder Profi-Angler mit nur einem Köder bestimmte Fische fangen mussten. Du hast einen Podcast, Harz Fishing. Du bist Teamangler bei Savage Gear. Du hast jetzt dich selbstständig gemacht und coacht im Prinzip Menschen, die große Hechte fangen wollen. Und du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Wow.
Ja,
das mit 23, wie ist das passiert, Max?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch die Frage, warum mache ich nichts Anständiges, kriege ich in letzter Zeit sehr oft zu hören. Ja, weiß ich nicht, also tatsächlich fangen wir mal so ganz kurz an bei Harz Fishing selbst, also wie ist es überhaupt dazu gekommen? Willi und ich waren auch exakt an diesem Gewässer hier.
Es passt.
Und sind nach einer erfolgreichen Forellen-Session nach Hause gegangen und haben gesagt so, wir müssen jetzt doch mal irgendwas machen mit diesen ganzen Fangfotos, die wir eigentlich haben, weil natürlich ist ja so, ne, Fische werden fotografiert, wenn sie gefangen werden, unabhängig davon, was danach passiert. Aber einfach für die tolle Erinnerung hat man das ja immer gesammelt und sind dann nach Hause gegangen. Wir hatten damals auch einen Jugendwart, der sehr engagiert war und der meinte auch schon immer zu uns, Jungs, ey, ihr müsst mal doch jetzt irgendwie eine Facebook-Seite oder sowas machen. Vielleicht kriegt ihr ein paar Gummifische so geschenkt. Und dann haben wir das auch einfach mal gemacht. Natürlich nicht auf Facebook gestartet, weil wir jung und frisch damals auf Instagram gelandet und haben da angefangen, einfach so Fischfotos, Fangfotos hochzuladen. Anfangs ohne Gesicht, weil uns das ein bisschen peinlich war.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's, das erzählt ihr bei euch im Podcast, ihr habt eure Gesichter nicht mehr draufgepackt, weil ihr Schiss hattet, dass es in der Klasse irgendwie dazu kommt, was sind das denn für Freaks?
Ja, ich meine, die meisten wussten ja, dass wir angeln gehen, aber trotzdem halt so ein Instagram-Kanal nur mit Fischbildern hochzuziehen, das war schon sehr merkwürdig, muss man schon sagen.
Wie alt wart ihr da? 14, 15?
15, ne? Genau.
Also klassisches Teenager-Alter, das verstehe ich absolut.
Ja, wie Willi ist jetzt selbst formulieren würde. Ja, bei den Mädels kam das auch nicht so gut an.
Ja, leider. Aber gut, dann habt ihr im Prinzip da euren Instagram-Kanal hochgezogen und ihr hattet erzählt, teilweise 2 Fangbilder pro Tag. Also das hat dann ja auch richtig Arbeit gemacht, das war ja richtig Aufwand.
Ja, das stimmt. Aber wir hatten eine sehr hohe intrinsische Motivation, beziehungsweise haben uns halt auch gegenseitig, Willi und ich, immer so ein bisschen gepusht und gesagt so, ey, jetzt komm, wir müssen hier wieder angeln gehen, wir müssen jetzt hier wieder irgendwas machen und haben da halt einfach viel, viel, viel Traffic hochgeladen. Man muss ja dazu sagen, damals auf den sozialen Medien war Angeln einfach noch überhaupt nicht so groß, wie es jetzt ist. Und wir hatten da halt einen glücklichen Zeitpunkt, sind da gut mit auf dieser ersten Welle gesurft, die damals angelaufen ist. Und haben uns da so halt so einen kleinen Namen irgendwie in der Angelszene gemacht, rund um, ja, damals halt Forellenangeln im Harz. Und damals viele Leute irgendwie uns zu Tipps und Tricks hier gefragt und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze halt irgendwann geschiftet. Es wurde bei uns ein wenig professioneller. Also wir haben versucht, das Ganze ein bisschen ernster aufzuziehen und haben dann halt auch unser Angeln persönlich ein bisschen entwickelt. Thema Großhechte vom Ufer, was halt nach wie vor etwas ist, was nicht so viele Leute machen. Da haben wir uns so einen gewissen USP rausgenommen, also ein Outstanding Point irgendwie, was uns halt so ein bisschen besonders macht. Und damit haben wir dann tatsächlich so einen bisschen größeren Namen in der Angelszene bekommen. Und dann hat sich das alles über die Jahre halt aufgebaut. Also wie gesagt, damals mit 15 angefangen. heute 23, also quasi ja schon 8 Jahre dabei. Das muss man dann auch so sehen.
Na klar, und das klingt schon recht professionell, wenn du so von Alleinstellungsmerkmal sprichst. Und hier, wie viele Follower habt ihr jetzt mittlerweile bei Instagram?
Das sind aktuell 73.000 Follower.
Wow, das ist, also da kann man schon von Angel-Influencer auf jeden Fall quatschen. Und das Lustige ist, das Ursprungsprofil von eurem Instagram-Kanal, das war irgendwie ein Fake-Account von Willi, der hieß irgendwie sowas wie Oma Kasub gemäßigt. Ne?
Ja, genau, tatsächlich. Das war also dieses Profil gab es schon. Das war von Willi einfach so ein Profil, halt so ein Troll-Profil, womit man halt lustige Kommentare schreiben konnte und sowas. Und das haben wir dann einfach umbenannt und haben da auf einmal dann ein Angelbild als Logo eingefügt und gesagt, so, das ist jetzt Harzfishing. Wobei Harzfishing hieß auch nicht Harzfishing, sondern hieß anfangs Pro Fishing Germany oder so, hat das Willi damals genannt. Da habe ich dann Einspruch eingelegt, habe gesagt, das stimmt nicht ganz. Und dann gab es da so eine Findungsphase, wie wir uns eigentlich nennen wollen.
Fichtenfischer.
Paar hat uns der Borkenkäfer übrig gelassen. Das war dann aber auch schnell vom Tisch. Und dann sind wir halt auf den glorreichen Namen Harzfishing gekommen. Bitte nur mit Z, nicht mit TZ.
Wie der Harz eben geschrieben wird. Das hat nichts irgendwie mit Arbeitslosigkeit oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu tun.
Nee, das stimmt. Genau. Und so sind wir tatsächlich dazu damals gekommen.
Und ist es dann so, dass ihr über euren Instagram-Kanal den Einstieg in die Angelszene bekommen habt? Oder habt ihr damit so viel Aufmerksamkeit generiert, dass Leute auf euch zugekommen sind? Oder habt ihr euch proaktiv irgendwo umgehört und umgeschaut?
Nee, eigentlich sind wir nur auf dieser Instagram-Welle geritten und auf einmal ist eigentlich eine größere Angelfirma auf uns aufmerksam geworden, Lieblingsköder nämlich. Jens von Lieblingsköder.
Liebe Grüße an Jens,
genau,
den hatten wir auch schon.
Ganz liebe Grüße. Jens ist auf uns aufmerksam geworden, als wir damals 17 waren und hat so gesagt, so, ey Jungs, ihr macht irgendwie was Cooles, lasst das doch mal ein bisschen zusammen machen. Er mit der Angelschule, natürlich orientiert am Angeleinsteiger, das war natürlich ein super Match, weil das, was wir damals gemacht haben, war ja auch Angeleinsteiger orientiert. Forellenangeln, Barschangeln, mal so ein bisschen Hechtangeln mit 15er Lieblingsköder dann halt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und geklappt, haben da sehr gut zueinander gefunden. Und tatsächlich habe ich dann meinen allerersten Job in der Angelszene durch Jens bekommen. Ich habe nämlich bei ihm Social Media betreut, also habe mich darum gekümmert, dass sein Instagram so ein bisschen auf Vordermann gebracht wird und sowas, weil der gute Mann, Jens, hat extrem viel zu tun und dafür nicht unbedingt mehr die Kapazitäten. Und deshalb habe ich das dann damals übernommen, auch so ein paar YouTube-Gewinnspiele ausgelost und alles, was so ein bisschen so... ja, hinten runtergefallen ist, habe ich so ein bisschen betreut bei ihm, wo ich super, super dankbar für bin, weil das halt meine Einstiegsmöglichkeit in das professionellere Angeln oder überhaupt in die Angelszene richtig war. Und so ist es dann dazu gekommen, dass man sich dann so immer weiter in die Angelszene, ja, hineingearbeitet hat. Und irgendwann kam dann halt Pure Fishing auf uns zu, im Sinne von Savage Gear, Abu Garcia, Berkeley, die Fisch und Fangen. Dann hat man angefangen, mit denen irgendwas zu machen und dementsprechend ist jetzt auf einmal dann doch mit 23 so ein breit aufgestelltes Portfolio überhaupt möglich.
Aus heutiger Sicht, also retrospektiv betrachtet, was war so bisher dein coolster Job in der Angelszene oder ist dein coolster Job?
Definitiv der, den ich gerade ausüben darf in Form eines Angel-Influencers, Content-Creators oder wie auch immer man das schimpfen mag. Also für mich ganz eindeutig einfach die Möglichkeit zu haben, angeln zu gehen und dafür tatsächlich ein bisschen Geld zu bekommen, zu verdienen, damit, dass ich Fotos auf Social Media hochlade und irgendwelche Kampagnen mache und mal bei einem YouTube-Dreh dabei bin. Also das ist eigentlich schon ein absolutes Privileg.
Schön, dass du das so siehst. Und sag mal, jetzt bist du Teamangler bei Savage Gear, einer dänischen Firma. Wie kommt die auf einen Jungen aus dem Harz?
Sehr gute Frage. Das kam tatsächlich auch nicht über Mats, also über den dänischen Gründer damals, sondern natürlich dadurch, dass wir damals halt mit den Großhechtangeln angefangen haben. Und ja, wer Großhechtangeln exzessiv betreibt, der kommt schon eher nicht an Savage Gear vorbei. Die ganzen Linefruit, Trouts und sowas, also alles die super realistischen Hechtköder, haben wir halt auch sehr viel geangelt, haben die natürlich auch damals irgendwie markiert, die sind darauf aufmerksam geworden und dann haben da erste Telefonate stattgefunden, ob man da nicht irgendwie was zusammen aufziehen möchte und damals alles in einer ganz lockeren Form und das hat sich natürlich über die Jahre intensiviert.
Also genau. Ganz klassisch, wie heute sich eben, sage ich mal, so ein Business anbahnt, aber ja, na klar, in einer Region, wo viele Forellen zusammen mit wenigen Hechten in einem Teich sind, bietet es sich ja an, einen Köder zu benutzen, der aussieht wie eine realistische Forelle. Also
definitiv.
Wo, wenn nicht hier, diese Köder benutzen, ne?
Das stimmt und das hat sich auch als sehr, sehr gut erwiesen. Also definitiv war eine sehr spezielle Form der Angelei, mit wirklich sehr großen Ködern gezielt auf Hechte zu angeln. Aber das hat uns sehr viel Erfolg gebracht beim Hechtangeln. große Hechte gefangen vom Ufer und das war eben halt auch so dieser Punkt, der uns so ein bisschen populärer gemacht hat.
Ihr habt aber auch, oder besser gesagt, Willi hat, glaube ich, auch aber schon selber zwei Köder entwickelt und zwar einmal einen Streamer für Forellen. Der hat einen bestimmten Namen, die Farbe weiß ich noch, orange
ja.
war der.
Ja, auf jeden Fall orange, der Flying Willi.
Hat aber genau. nichts mit dem Orca und dem Disney-Film zu tun,
nein,
oder?
Nein, tatsächlich nicht. Okay. Genau, aber der Flying Willy ist ein Streamer, den wir, also wir haben damals
viel... Muss vielleicht mal noch Streamer erklären.
Genau, also wir haben damals viel Fliegenfischen betrieben, beziehungsweise haben auch manche Gewässer, wo man eben nur mit Fliege als Kunstköder angeln darf. Und damals natürlich jung und kein Taschengeld, weil das hat man schon für die Routen ausgegeben, haben wir angefangen, uns die Köder selber zu bauen. Das nennt sich Fliegenbinden, also beim Fliegenfischen. Also beim Angeln mit einem künstlichen Insektenimitat kann man eben diese ja, Fliegen selbst binden. Das heißt, man hat einfach so einen Bindestock mit bunten Federn und Garn und Faden, setzt man sich da so ran und bastelt dann da so seine eigenen Kunstwerke. Und eines dieser Kunstwerke hat eben sehr, sehr gut gefangen und funktioniert, in knallorange, hat eben sehr gut die Forellen angesprochen, die ganz frisch aus Fischbesatz hier reingekommen sind. Und dieser Streamer hat den Namen Flying Willy bekommen.
Gibt es den noch irgendwo zu erwerben? Nein, ne?
Nein, zu erwerben gab es den noch nie, aber ich kann dir bestimmt nachher mal so ein Ding zeigen. Ich glaube, ich habe so einen Teil in der Box noch.
Und dann das andere Ding, den konnte ich mir vom Namen nicht merken, das war...
Der Abelsche Ruckler.
Genau.
Das war dann die Führungstechnik, wie man das Ding geführt hat.
Ach so, okay. Der
ja, das waren so die lustigen Neologismen, die wir geschaffen haben damals. Also ja, das war so die Phase, als wir so 14, 15 waren und halt ganz viel auf Forelle geangelt haben und einfach Spaß am Wasser hatten. Ich würde sagen, das hört man.
Jetzt bist du ja bei verschiedenen, sag ich mal, Projekten involviert. Und hast ja gesagt, Influencer und so weiter. Ich frage mich dann immer, also wie gehst du A mit dem Druck, um liefern zu müssen und B, hat das Auswirkungen auf deine Leidenschaft, auf deine Faszination Angeln? Weil ich glaube, das wirkliche private Erlebnis, dass ich angle nur für mich, um den Kopf auszumachen und lasse mal die Seele baumeln und alle Probleme dort, wo sie sind, gestaltet sich dann ein bisschen schwierig bei dir? Oder kriegst du es trotzdem hin, noch den Kopf auszumachen?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich habe jetzt nicht bei jedem einzelnen Angeltag einen Lieferdruck, weil ich halt schon eine Menge an Bild- und Videomaterial schon jetzt über die letzten Jahre gesammelt habe, was ich natürlich noch alles verwenden kann, was teilweise noch gar nicht veröffentlicht ist. Deshalb nimmt das natürlich ein bisschen Druck raus, trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Dreh für Savage Gear unterwegs ist und sowas, da muss man ja was fangen. Da hat man dann anderthalb, maximal zwei Tage Zeit und muss ja irgendwas fangen. Also es geht ja gar nicht anders. Man kann ja kein Video liefern ohne Fisch, das kommt nicht gut an. Vor allem nicht auf einem Markenkanal, wo es darum geht, Produkte zu zeigen. Und also da gibt es immer wieder Situationen, da muss man dann irgendwie liefern und das ist dann auch manchmal unentspannt. Aber insgesamt kann man schon sagen, wenn man das auch ein paar Mal gemacht hat, man nimmt sich auch selbst den Druck raus. Man weiß auch halt einfach, es ist Angeln so. Es ist nicht Fische fangen, es ist eben Angeln. Und das ist schon wichtig zu unterscheiden und auch für einen selbst, für den Kopf, muss man das halt einfach klarstellen, dass es halt einfach ein bisschen entspannter ist, als sich das viele Leute so dann doch tatsächlich vorstellen.
Jetzt natürlich die Anschlussfrage, so Teamangler, bist auf dem Dreh, du kriegst natürlich sämtliches Tackle nur geschenkt und kannst damit Leute bewerfen, oder? Nein! Also wie wirst du im Prinzip ausgestattet und ausgerüstet? Also ist das wirklich so, wie man sich das immer vorstellt, du gehst den neuen Katalog durch und sagst, das und das und das will ich haben, Dankeschön?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das hängt so ein bisschen von dem eigenen Status als, sag ich mal, Teamangler ab.
Ah, da gibt es richtig eine Hierarchie.
Ja, natürlich,
okay.
Auf jeden Fall. Und also genau, viele Leute können sich tatsächlich dann irgendwelche Produkte aus dem Katalog aussuchen für einen Betrag X und können die dann einfach bestellen und das halt übers Jahr irgendwie nutzen, fischen und bewerben. Und ja, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir kriegen das Tackle meist immer zugeschickt für irgendwelche Kampagnen. Das heißt, es gibt eine neue Routenserie von Savage Gear. Dann können wir uns dann die Routenmodelle an sich aussuchen, aber dann kriegen wir halt die Samples zugeschickt, damit wir halt damit Werbung machen. Also schon in quasi der Vorausperspektive bekommen wir das Zeug zugesendet, bevor es überhaupt den Markt erreicht, damit wir doch die Möglichkeit haben, natürlich Werbematerial dafür zu erstellen.
Okay, und wenn es gut funktioniert, behältst du das natürlich.
Na klar. Also, in meinem Angelschuppen stehen genügend Routen rum. So ist nicht. Das ist richtig.
Kommen wir nochmal zu deiner Moderatorentätigkeit bei der One Lure Challenge von der Raubfisch. Da haben bekannte Angelgrößen mitgemacht, wie zum Beispiel Marc Pitschowski, Bürger Dohmeier,
Enrico
Di Ventura und Herbert Ziereis. Da ging es ja darum, dass du für einen Tag nur einen Köder benutzen darfst, was du vorher ansagen musstest. Und zwar aber auch Grammatur, Aussehen, Gewicht, Farbe. Und wenn du den verloren hast, musstest du exakt denselben Köder wieder nehmen.
100%, ja.
So, was ja aus meiner Sicht eine richtig coole Idee ist. Aber ich will auf was ganz anderes hinaus. Du warst ja jetzt nicht auf der Anglerseite, sondern auf der Moderatorenseite. Wie war diese Erfahrung für dich? Und das muss doch dauernd in den Händen auch gejuckt haben, oder nicht so, Mensch, ich weiß meinen einen Köder, ich möchte das auch ausprobieren, weil ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber ich kann mir vorstellen, das hat doch trotzdem in dir, ne?
Ja, klar, natürlich. So, also die Fingerspitzen waren juckig. Das ist so, definitiv. Ja, das ist damit zustande gekommen. Horst Hennings, der normalerweise ja für die Fisch und Fang und für den Raubfisch moderiert.
Liebe Grüße an Horst Hennings, liebe Grüße. Der Spaß beginnt.
Da habe ich durfte ich in diese absolut legendären Fußstapfen von Horst eintreten, weil er leider... Ja, die sind sehr groß, die kann man kaum ausfüllen. Weil er leider krankheitsbedingt ausgefallen ist. Das heißt, es war sehr, sehr spontan. Und dann habe ich natürlich einfach vom lieben Chefredakteur Henning Bescheid bekommen, ob ich da nicht könnte, weil ich bin ja Student, ob meine Vorlesungen denn so wichtig wären.
Du hast ja Zeit.
Richtig.
Und brauchst kein Geld.
Und dann bin ich auf einmal nach Holland gefahren und habe dann natürlich die One Lure Challenge moderiert. Das war aber total spannend. Erstmal natürlich, also ich sag mal, vor der Kamera zu stehen, aber halt ohne Rute. Das ist eine Erfahrung, die ist schon sehr merkwürdig irgendwie, weil man sieht da dann halt ja auch man kann den Profis über die Schulter gucken und denkt natürlich so, ja, aber jetzt, ich würde mal jetzt hier einen Wurf links lang machen oder jetzt hier rechts oder, oh ja, du angelst gerade mit dem Twitchbait, jetzt mit dem Jigspinner oder so, jetzt, das wird jetzt hier klappen. Aber super, super spannendes Format. Wie gesagt, auch sehr, sehr juckig in den Fingerspitzen, aber selbst mit zu angeln. Ich habe schon auch überlegt, ob man nicht so eigentlich hinterher fischen dürfte. Also wenn jetzt der eine, sag ich mal, am See so in die Richtung vorgeht, ob man dann nicht so aus Druck heraus mit einem anderen Köder hinterher angelt und dann noch Fische fängt. Das wäre natürlich auch sehr, sehr spannend für die Challenge gewesen.
Vor allem fies.
Ja, aber das haben wir dann doch lieber sein gelassen. Aber das war eine super coole Tätigkeit, auch mal das Moderieren auch mal genauer anzugehen und zu lernen. Ich habe da super, super viel für mich selbst mitgenommen und war aber auch dann sehr, sehr spannend zu sehen, wie das Ganze abgeht. Und gerade Birger Domeyer, den ich sehr, sehr, sehr schätze als Redakteurskollegen, sage ich mal, und halt auch als Angler. Er ist ein extrem guter Angler und ihn mal so einen ganzen Tag begleiten zu können, ist schon auch super cool.
Birger, falls du das hörst, ganz liebe Grüße, wir sind verabredet fürs dritte Quartal in diesem Jahr.
Oha, ja Mensch, genau, mit Birger werdet ihr auch eine Menge Spaß haben.
Ja, das glaube ich, der ist sehr, sehr versiert. Und ich kann mir vorstellen, dass du gerade nur so mit dieser Moderatorentätigkeit, ich kenne das ja selber, so Kameras an, Aufmerksamkeit auf dich, du musst jetzt ordentlich reden, darfst dich nicht verhaspeln, musst ja auch irgendwo hingucken und so weiter und so fort, dass du da natürlich auch Dinge mitnehmen konntest für deinen Podcast, für deinen YouTube-Kanal und... Was du ja jetzt auch, wofür du dich entschieden hast, du machst einen, ich nenne es jetzt erstmal fies Angelguiding, aber das ist kein Angelguiding, sondern das heißt Pike-Coaching. Und da geht es wirklich darum, dass du eben Leuten hilfst. Im Prinzip, du möchtest deine Angelerfahrung weitergeben und möchtest im Prinzip Leuten helfen, ja, ich sage mal, die Gewässer zu lesen, diesem Hecht irgendwie näher zu kommen. Und ist ja für dich auch ein kleines Risiko, weil du gehst in die Selbstständigkeit, weil eigentlich hattest du ja was ganz anderes vor. Du hast auf Lehramt Physik und Sport studiert.
Sehr gut gemerkt.
In Göttingen. Wieso hat sich das denn so zerschlagen?
Das ist eine sehr spannende, aber auch ein bisschen fiese Frage. Aber natürlich haben wir da im Vorfeld schon drüber gesprochen. Es ist bei mir so gewesen. Ich habe eben in Göttingen studiert, Lehramt, habe mein Master of Education im September beendet und bin im Januar ins Referendariat gegangen. Und da wir jetzt ja gerade erst Ende April haben, ist das ja jetzt ein zeitlich sehr kurzer Sprung irgendwie auf einmal zur Selbstständigkeit im und rund um das Angeln. Tatsächlich habe ich mein Referendariat gestartet, wollte meine Nebenerwerbstätigkeit in Form von Angeln gehen und Influencen oder halt auch der redaktionellen Tätigkeit bei der Fisch und Fang anmelden und habe dann sehr schnell vom Studienamt zurückbekommen, der wird nicht bewilligt, ihr Antrag. Und ich war so, okay, warum? Also es kann eigentlich nichts mit den Arbeitsstunden zu tun haben, weil in der Selbstständigkeit kann mir ja keine Arbeitsstunden nachweisen. Und das liegt am deutschen Beamtenbesoldungsgesetz. Irgendwie Artikel 4, Paragraph 2 besagt, dass man nur 20% der Bezüge dazu verdienen darf. Und das gilt auch schon für Beamtenanwärter, also für Beamte auf Probe. Und genau in diesem Status befindet man sich ja im Referendariat. Und das heißt, im Referendariat verdient man ja irgendwie, in Niedersachsen kann man in eine Gehaltstabelle gucken, 1700 Euro. Das heißt, man darf 350 Euro irgendwie im Monat dazu verdienen. Und das war halt mit der Tätigkeit, die ich ja schon die beiden Jahre vorher gemacht habe und davon ja in Anführungszeichen gelebt habe, natürlich nicht so wirklich zu vereinen. Und dementsprechend hatte ich dann eine 24-Stunden-Deadline bekommen vom Studienseminar.
24 Stunden?
24 Stunden. Wow. Also bis morgen Mittag sollen Sie sich mal bitte entscheiden, ob Sie, ihr Nebengewerbe, ja, ob Sie Ihr Nebengewerbe abmelden oder...
Boah, das ist hart.
Ja.
Das finde ich echt eine harte Entscheidung. Mit Anfang 20, 24 Stunden lang Zeit, ich habe jetzt studiert, mache ich das weiter und lasse meine Faszination sausen oder gehe ich all in meine Faszination und Leidenschaft und lasse im Prinzip meine Ausbildung sausen.
Ja, genau. Und ich habe mich über eine einzige Sache informiert und zwar war es die Sache, was das für Auswirkungen hat, wenn ich jetzt mein Referendariat abbreche. Das hat überhaupt keine Auswirkungen. Ich kann mich jederzeit wieder fürs Referendariat bewerben und kann wieder in diesen Status eingehen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jederzeit diese Möglichkeit habe, die Noten vom Master passen auch, also ich würde jederzeit wieder einen Platz an der Schule bekommen. Okay, warum nicht? Genau. War zwar trotzdem eine sehr schlaflose Nacht.
Natürlich.
aber ich habe halt in der kurzen Zeit mit allen möglichen Kumpels, Freunden, mit meinen Eltern gesprochen. Und ja, auch meine Eltern haben glücklicherweise ein sehr liberales Verständnis und haben gesagt, okay, probier's doch einfach aus, mach's. Und wenn du es in zwei Jahren feststellst, es ist es nicht, dann wirst du halt Lehrer. Und mit 23, ich habe ja mein Studium recht schnell durchgezogen und sowas. Deshalb kann ich mir das jetzt gerade mal erlauben, das auszuprobieren.
Ist ein kleines bisschen vergleichbar wie mit Maximilian Murawski, also Angel Maximal, der wollte ja auch mal, ich glaube, Meeresbiologie studieren und ist dann auch, lieber Angel, ich nenne es einfach Angel-Influencer geworden und musste dann auch erzählen, seinen Eltern mehr oder weniger, Mutti, Fadi, ich mache doch was anderes. Ging ja auch gut, wie wir jetzt alle wissen. Ne?
Also
dir dahin auch alles Gute und zurück zu deinem Hecht-Coaching. Das ist dann wirklich so, dass du dich mit den Leuten hinsetzt, die dir natürlich erzählen, wahrscheinlich wo sie angeln, was sie nicht fangen und du besprichst dann mit denen, wie sie das fangen, was sie fangen wollen.
Genau.
Also wie kann man sich das kurz erzählt vorstellen?
Genau, also prinzipiell geht es in dem Coaching darum, wirklich die Leute an die Hand zu nehmen und mit Hilfe meines Wissens, was ich mir über die Jahre angesammelt habe, durch unfassbar viel Angelzeit, die ich verbracht habe, also im Durchschnitt sind das bei mir 120 Angeltage im Jahr.
Fast jeder dritte Tag,
ja,
ne?
Genau, also es ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Genau, und ich setze mich dann halt mit den Leuten zusammen und bespreche erstmal grundsätzlich, was ist denn überhaupt deren Ziel. Also was wollen die Leute bewerkstelligen? Und dann gibt es erstmal eine realistische Einschätzung, ob das in deren Hausgewässern überhaupt möglich ist. Es gibt halt auch viele Leute, die angeln halt an Gewässern, wo man halt einfach sagen muss, ja, also hier jetzt irgendwie realistischerweise einen großen Hecht zu fangen, ist leider nicht so einfach möglich. Und da muss natürlich erstmal eine gewisse Form von Einschätzung stattfinden. Und wenn ich und meine Kunden dann damit irgendwie d'accord sind, was wir dann zusammen machen, dann geht es in ein langfristiges Coaching, wo wir dann einfach sowas wie Köderführung, überhaupt Strategie am Gewässer rangehen, wo wir vielleicht auch versuchen, gemeinsam neue Gewässer zu erschließen oder wenn die Leute auf Angelreisen irgendwie unterwegs sind, die wollen mal nach Holland, die wollen mal nach Schweden, dass sie da halt auch bestmöglich beraten werden, um dann halt auch einfach einen sehr schönen Urlaub zu haben. Genau, und darum geht es so grundsätzlich.
Aber du musst dann nicht durch Deutschland fahren und die Leute besuchen, sondern das läuft alles, schätze ich mal, digital und...
Genau, das ist richtig so, ja. Das alles andere ist ja tatsächlich ein Angel-Guiding, also mit mir zusammen quasi am Wasser zu stehen. Und da habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Da gab es genügend Anfragen schon auch für mich. Aber für mich als, sage ich mal, Lehrer, weil ich habe es ja doch auch studiert, ist dieser Wissenstransfer irgendwie extrem wichtig. Und ich habe das Bedürfnis, Leuten auch was beizubringen. Und wenn ich jetzt jemanden mitnehme aufs Boot und wir angeln im Volkerack in den Niederlanden auf Großhecht, da findet kein wirklicher Wissenstransfer statt. Dann fangen die zwar vielleicht einen großen Hecht, freuen sich dann natürlich auch drüber, aber haben halt nichts mitgenommen. Also können das für ihre eigenen Gewässer nicht wirklich anwenden. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, es wäre doch eigentlich viel cooler, mal an den Hausgewässern von den Leuten zu versuchen, da die Stellschrauben richtig zu drehen, dass man da halt eben auch gezielt an seine Hechtangelziele oder vielleicht sogar Träume kommt.
Genau. Ja, habe ich ja genau den richtigen Menschen heute besucht, wa?
Ja, mal schauen.
Das ist zwar nicht mein Hausgewässer hier, aber wartet's ab in der zweiten Episode. Wir haben vor, das Harzer Trio zu fangen und dazu gehört auch Hecht. Muss jetzt kein großer Hecht sein, aber Hecht ist Hecht. Es wäre hechtig gewaltig. Genau, ich würde gerne nochmal den kleinen Schlenker zurück machen zu deinen Hausgewässern hier. Harzer Bachforellen, Harzer Forellen hört man viel. Und man denkt natürlich dann sofort, ja, du hast so diesen klassischen Gebirgsbach und vielleicht auch hier so eine Teiche und alles voller wilder Forellen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, bei einem gestiegenen Angeldruck, den es ja durchaus gibt im Harz, ich weiß nicht, wer daran schuld ist, sind nicht alles wilde Forellen, oder? Hier gibt es bestimmt auch Besatz.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, man muss sich ja hier, ihr werdet es ja auch später dann sehen.
Und hören.
Genau, ja. Also es handelt sich hierbei nicht um sehr große Gewässer und bei entsprechendem Angeldruck ist hier natürlich auch sehr schnell alles rausgefangen an Forelle. Dementsprechend findet hier natürlich auch ein ganz normaler Besatz statt. Das heißt, gerade Thema Regenbogenforellen. Regenbogenforellen werden ja sowieso besetzt, die vermehren sich in Deutschland grundsätzlich nicht. Wer dafür den Grund nicht kennt, das liegt tatsächlich einfach darin, dass männliche Regenbogenforellen einen deutlich kleineren Dottersack mit sich führen. Das heißt, die ganz kleinen Regenbogenforellen, die männlichen, wachsen anfangs deutlich langsamer und wenn sie halt in der Fischzucht aufwachsen, ist das halt ein so großer Nachteil in der Wachstumsgeschwindigkeit, dass die weiblichen Regenbogenforellen schon früher Futter zu sich nehmen können, dadurch halt viel schneller wachsen und dann halt die männlichen Regenbogenforellen nicht hinterherkommen. Das heißt, es gibt quasi in allen deutschen Besatzgewässern keine männlichen Regenbogenforellen und dadurch können sich Regenbogenforellen sowieso auch nicht reproduzieren hier. Und das heißt, jede Regenbogenforelle, die man hier drin fängt, die ist natürlich irgendwann mal besetzt worden. Manchmal ist es schon 5 Jahre her, das sieht dann aus wie ein toller Wildfisch. Manchmal ist es halt frisch her und dann ja, sieht man halt noch auch Besatzspuren. Die Bachforelle kann sich hingegen natürlich hier sehr wohl verselbstständigen. Und dementsprechend ist das halt auch der, sag ich mal, absolute Zielfisch für jemanden, der wirklich explizit auf Forelle angelt. Also die Regenbogenforelle als Satzfisch ist ein schöner ja, Fun Fact. Aber die Bachforelle ist natürlich schon eigentlich das Hauptziel, muss man hier sagen, bei der Form von Angelei.
Und hauptsächlich ist es bei dir auch nicht dieser typische Gebirgsbach, sondern es sind wirklich diese Teiche, die übrig geblieben sind aus dem früheren Bergbau. Und das Ganze ist ja auch, glaube ich, ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, richtig.
UNESCO-Weltkulturerbe mit der Harzer Teichlandschaft oder wie heißt die genau?
Das ist das Oberharzer Wasserregal. So
Oberharzer
sich das.
Wasserregal, genau. Und also das ist ja auch imposant. Also als ich hergefahren bin, zum Beispiel alleine die Strecke von Goslar, ist ja hier so die größere Stadt, nach Clausthal-Zellerfeld, als ich die Serpentinen so hoch und runter gefahren bin, ich bin ehrlich, der Blick war dann auch dauernd unten auf diesen schimmernden, flackernden Teichen und du hast dauernd irgendwelche Ringe gesehen, wo die Forellen aktiv waren und das waren nicht wenige und ich habe dann auch auf meine digitale Karte geguckt, also auf mein Navi und wirklich ein kleiner Teich am anderen dran und
absolut, ja.
Dann da wieder ein Flüsschen und dann, das war schon toll. Und auch so hier überhaupt so diese Region, du hast immer am Horizont, hast du immer irgendeinen Harzkamm, irgendeinen kleinen Gebirgslauf so.
Das stimmt.
Du hast die Nadelwälder, was aber natürlich auffällt, wenn ihr hier im Harz unterwegs seid, die Hügel sehen teilweise aus wie ja, die Köpfe alter Männer. Also da ist Haarausfall passiert, aber das sind dann natürlich die Fichten, die aufgrund des Borkenkäfers sehr dezimiert wurden. Sieht ein bisschen fürchterlich aus, aber das hat einen bestimmten Grund.
Richtig, ja. Also bei den ganzen Fichten, die hier mittlerweile gefallen sind, beziehungsweise wir haben hier gerade Glück, wir sind hier jetzt ja gerade am Wasser, deshalb sehen wir hier noch tatsächlich ein paar Fichten. Es gab halt einfach in den letzten, ja ich sag mal im letzten Jahrzehnt, sehr viele Sommer, die sehr, sehr trocken waren und wo sich dann halt der Borkenkäfer dementsprechend ausbreiten konnte, weil die Fichten eben über das Wurzelwerk nicht mehr genügend Wasser aufziehen konnten, um Harz auszuscheiden, um damit die Käfer wieder auszuschwemmen. Also man muss sich vorstellen, dass hier so eine Baumrinde ist. Der Käfer geht da irgendwie rein in die Rinde und normalerweise ein gesunder Baum ist in der Lage, mit Hilfe von Harz, den er halt produziert, den Käfer wieder rauszuspülen aus der Öffnung, die er selbst geschaffen hat. Und wenn natürlich aber Wasser fehlt, kann die Harzproduktion nicht stattfinden und genau deshalb kommen dann die Käfer rein in den Baum und haben halt die Bäume keine Chance, ohne Wasser Harz zu produzieren, um sich zu verteidigen gegen den Parasiten. Und weil es halt in den letzten Sommern leider sehr oft sehr warm war und wenig Niederschlag gekommen ist, sieht es halt so aus, wie es jetzt hier leider aussieht. Haarausfall beim älteren Mann auf dem Bergkamm.
Und tatsächlich, ja. Es wurde sich aber dazu entschieden, das so zu belassen, ne? Weil man auch dieser Monokultur entgegnen will, die es teilweise auch im östlichen Harz eben gab, dass eben, klar, wenn nur Fichten da sind und der Borkenkäfer anhand von Trockenheit ist im Vorteil, werden die Fichten, gehen die alle nieder.
Genau,
und
das haben wir gesehen.
Muss im Prinzip sich der Mischwald wieder etablieren,
richtig,
dass eben dann nicht nur Fichten stehen und man hat eben gesagt, gut, dann lassen wir das liegen und hoffen, dass sich das so. Ja, wie lange wird es dauern? 20 Jahre?
Ja, etwa, genau. Man spricht ja jetzt klassisch vom Pionierwald. Also Pionierwald ist also alles in Form von Ebereschen und so weiter und so fort. Also
die sind alle noch recht klein.
Genau, also, genau.
Hier stehen drei große Fichten rum, ja. Da muss man richtig den Kopf in den Nacken packen, um hochzugucken, und das andere ist fast ebenerdig.
Ja, richtig, genau. Also dementsprechend überall, wo die großen Fichten gefallen sind, kommen jetzt erstmal die kleineren, schnellwüchsigen Baumarten hoch. Das sind halt hauptsächlich Ebereschen hier im Harz, manchmal auch Birken mit dazwischen. Das ist eben der sogenannte Pionierwald, und dazwischen wachsen die kleinen Fichten und Buchen und Lärchen und so weiter und so fort langsam nach oben und bilden dann den nächsten Wald, also wieder den Ursprungswald, der mal auch vorhanden war. Genau, und das dauert halt mit Sicherheit 20 Jahre, wenn nicht sogar 30 Jahre, dass es hier ansatzweise aussieht wie früher. Und früher war es hier wirklich, man saß mitten im Wald, wenig Sonne. beim Fahrradfahren jetzt zum Beispiel im Harz merkt man das halt auch sehr, sehr stark. Man hatte Aussichten, die hatte man nie. Und das ist auch teilweise sehr schön, aber auch teilweise sehr karg derzeit.
Bei allem Frust gab es, hast du mir erzählt, noch eine andere, ich will nicht sagen positive Entwicklung, aber so, da ist was passiert, wenn der Borkenkäfer sich ganz doll vermehrt hat, ja, und es hier Fische gibt, die von der Oberfläche Insekten fressen. Was ist da passiert, Max? Ich glaube, du hast gesagt, letzten Sommer oder vorletzten Sommer?
Ja, auf jeden Fall in den letzten Sommern war es generell zu bemerken, dass die Forellenpopulation darunter nicht gelitten hat, dass hier so viele Insekten rumfliegen auf einmal. Müsst ihr wissen, Borkenkäfer sind ja sehr, sehr kleine Käfer. Also die sind ja in der Größe von, sag mal, 2 mm bis 8 bis 10 mm, je nachdem wie alt die Exemplare sind. Also da wird unterschieden zwischen einjährige und zweijährige Borkenkäfer. Und die Forellen, insbesondere Bach- und Regenbogenforellen, haben sich natürlich absolut auf diese Nahrung eingeschossen. Und dementsprechend hat man hier wirklich wahre Steigparadiese gesehen. Also der Stieg ist, wenn die Forelle an die Oberfläche kommt, um von der Oberfläche Insekten runter zu sammeln. Und das hat sich auf die Angelei auch sehr, sehr ausgewirkt. Die Fische haben nämlich nur noch so ganz, ganz, ganz kleine schwarze Fliegen gefressen, die man dann imitieren musste, also im Sinne eines Borkenkäfers. Und wenn man das aber raus hatte, dann konnte man wahres Inferno erleben hier.
Das kann ich mir vorstellen, weil wenn die sich auf eine Beute eingeschossen haben und du imitierst die, na dann Prost Mahlzeit, dann hast du ja im Prinzip, in eigener Sprache heißt das ja immer, den Code geknackt. Ja, ne? Darum geht es ja auch zum Beispiel bei deinem Pi-Coaching. Jetzt hast du hier wirklich wunderbare Landschaft vor der Haustür, wunderbare Angelbedingungen, aber trotzdem zieht es dich auch woanders hin. Ja. Bist du dessen hier überdrüssig?
Ich würde behaupten, dass ich nicht des Harzes überdrüssig bin. Tatsächlich verschlägt es einen natürlich aber aus anglerischer Perspektive auch gerne in neue Gefilde. Man will sich ausprobieren, man will neue Sachen entdecken, und gerade das Thema wirklich gezieltes Großfischangeln, also Großhechtangeln, was es ja bei mir hauptsächlich ist, ja, ich sag mal, das habe ich hier mit Willi zusammen im Harz schon sehr gut durchgespielt. Also jetzt gerade zum Saisonstart auf Hecht hat Willi mal wieder ein 1,25 Meter Hecht gefangen vom Ufer. Das sind halt Hausnummern, die sind halt mega, also riesen, riesen Fisch. Absolut unfassbar. Aber ja, irgendwie kennt man die Fische, die hier schon rumschwimmen. Das heißt also einfach, man kennt hier die Gewässer sehr, sehr gut, und hier ist einfach nichts Neues zu erwarten, und deshalb verschlägt es einen natürlich auch mal, zum Beispiel für gewisse Formate wie den YPC oder für Fisch- und Fangdrehs oder sowas, in Richtung Niederlande oder halt auch mal irgendwie nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Schleswig-Holstein oder auch mal nach Bayern, halt da für ja, die Flussangelei. Also ich bin mittlerweile sehr viel unterwegs zum Angeln.
Du hast mir auch erzählt, Norwegen, Südnorwegen ist auch ein sehr beliebtes Revier von dir. Schweden, glaube ich, auch.
In Schweden war ich tatsächlich bisher, aber das noch nicht so viel. Genau, Norwegen.
Ich dachte nur an Hechte eben.
Ja, deswegen. Ja, klar. Natürlich, Schweden ist ja super, super populär für Hechte. Norwegen ist zum Beispiel aber auch fürs Hechtangeln, ist auf jeden Fall was, was man auf dem Schirm haben muss, perspektivisch betrachtet. Also da wird eine Menge noch kommen. Und also eigentlich zieht es mich überall hin, wo es große und viele Hechte gibt.
Okay, und was ist mit zum Beispiel mal über den Teich rüber, wäre Muskie-Fishing, das ist ja der amerikanische Hecht, wäre das auch ein Thema mal für dich?
Ja, auf jeden Fall, ganz, ganz sicher, wobei ich tatsächlich auch sehr darauf spekuliere, nicht nur auf das Muskie-Angeln, also Muskie ist halt eben so eine andere Art an sich, ist aber auch ein Hechtartiger, der halt auch sehr, sehr groß wird, aber auch die Hechtangelei selbst in Kanada beispielsweise ist ja sehr, sehr gut. Wir stehen da auch schon mit einer Lodge in Kontakt und sind am Plan, eventuell für nächsten Sommer da mal sowas umzusetzen.
Interessant. Ja. Und auch so zum Thema Salmoniden, da fällt mir halt auch der größte, der König der Salmoniden ein, natürlich der Lachs. Kanada waren wir ja gerade. Ja. Aber eben auch zum Beispiel Island, da gibt es ja auch eine sehr schöne und auch sehr erfolgreiche Forellenfischerei. Wenn ich zum Beispiel die, Mensch, wie heißt die denn? Es gibt die arktische Forelle, das gibt es ja auch, so eine silberne Forelle, also die auch richtig groß werden, die du teilweise aber auch nur mit der Fliegenroute befischen darfst. Und so in Richtung Südsee, reizt dich das irgendwie?
Tatsächlich bin ich glücklicherweise noch nicht mit dem Salzwasserangeln infiziert. Das ist ja nochmal so eine ganz schlimme Form von Angelvirus. Also für alle, die den Begriff des Angelvirus nicht kennen, davon spricht man nur in der Anglerschaft, dass halt eben ein dieser Virus infiziert und packt und dass man einfach nie wieder den los wird, weil man einfach sagt, okay, ja, also Angeln ist halt so ein spannendes, vielseitiges Phänomen, so eine tolle Passion, so ein Hobby, da kommt man gar nicht mehr von weg. Aber mich persönlich hat das Salzwasserangeln glücklicherweise noch nicht so in der Form gepackt. Diese Trips sind ja auch meist sehr, sehr teuer, also einfach kostspielig und ich bin aktuell noch sehr, sehr froh mit unseren heimischen Raubfischarten, die wir haben. Also Hecht, Zander, Barsch, Forelle, damit bin ich sehr, sehr glücklich. Noch. Hoffentlich. Lange noch.
Damit schließt sich der Kreis. Erstmal schon recht herzlichen Dank für die Eindrücke in dein anglerisches Leben. Obwohl du ja, ich bin jetzt fies, erst 23 bist, ja, kannst du wirklich klar. schon eine Menge erzählen. Aber klar, wenn du mit 13 so richtig dabei bist und deinen ersten Fische mit 2,5 Jahren gefangen hast, gibt es eine Menge zu erzählen. Heimische Fischarten, deswegen sind wir hier. In der nächsten Episode, Leute, wie gesagt, wir versuchen das Harzer Trio zu fangen. Ich bin mit jemandem unterwegs, der hier seitdem er laufen kann, sprechen kann, an diesen Gewässern unterwegs ist. Wir haben hier gestern, als ich angekommen bin, ich konnte es natürlich nicht erwarten und du warst so lieb und hast gesagt, na komm, machen wir ein paar Würfe. Da gibt es vielleicht als kleinen Teaser auf die nächste Episode oder zwei Teaser. Der erste Teaser ist, gibt auch was zu gewinnen.
Gewinnspiel.
Also aufpassen, was wir für Köder benutzen. Und du hast gesagt, weil ich meinte, ja, Meerforellenangeln mache ich zum Beispiel auch gerne und da habe ich so ein paar Köder, die sind ganz gut. Und du hast sofort gesagt, die packst du mal bitte ein. Und es hat geklappt. Und ich dachte wirklich, wow. Was war dein Tipp an mich, was ich unbedingt mitnehmen soll?
Ja, viele Leute verschätzen sich beim Forellenangeln. Ich denke mal, das Problem ist, viele Leute denken so an die klassische Forellenteichanlage. Also an den, plump gesagt, Forellenpuff. So schimpft sich das ganze Jahr und das ist hier schon ein bisschen was anderes. Auch wenn es, sage ich mal, auch ein Teich ist, der irgendwie künstlich angelegt wurde. Aber wir haben hier extrem klares Wasser. Das sind ja auch viele Trinkwasserteiche, die man hier tatsächlich sogar beangeln kann und darf. Und dementsprechend ist das Angeln hier irgendwie anders. Es sind hier deutlich wildere Fische und dementsprechend ist man hier mit Meerforellengeschirr gar nicht so schlecht aufgehoben. Und das wollte mir gar nicht so richtig geglaubt werden, muss ich tatsächlich sagen.
Bis gestern Abend.
Bis gestern Abend. Und irgendwie auf den fünften Wurf oder so, da war da schon der erste Biss. Und das war so, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt hier auf mein Meerforellengeschirr tatsächlich Forellen einsteigen.
Also, kleiner Tipp an euch. Ich war echt begeistert. Und ihr müsst überhaupt gar keine kleinen Spinner durchleiern. Ihr könnt hier wirklich, der hatte 16 Gramm.
Ja.
16 Gramm Mifo-Blinker durchknallen. Und es klappt. Also, nicht vergessen, alle zwei Wochen heißt es angebissen, entweder zum Hören in der ARD-Audiothek zum Beispiel oder zum Schauen auf dem RBB-YouTube-Kanal. Hechtig gewaltig, dass ihr wieder reingeklickt habt. Nicht vergessen, Kritik, Feedback immer gern an angebissen@rbb-online.de. Freut euch auf die nächste Folge. Wir beide tun es auf jeden Fall, Max. Komm doch nochmal her. Herzlichen Dank fürs Gespräch. So, und ich kann es jetzt kaum erwarten. Ab ans Harzer Trio, oder?
Ich würde auch sagen, das wird richtig gut und das holen wir uns jetzt.
So sieht's aus. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.